Was machen wir, wenn ein Klient sich ein Thema nicht nähern möchte, weil er sich schämt oder weil er blockiert dadurch ist, weil er sich vielleicht gar nicht weiß, dass er diesen Charme hat? Wie identifizieren wir das und wie gehen wir damit um? Wie lösen wir es? Welche Techniken gibt es, trotzdem das Coaching erfolgreich durchzuführen?
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Podcast Aktiv zugehört. Und heute geht es um ein Thema, fand ich ganz lustig. Wir haben so eine Liste gemacht mit Themen, wo wir, dass es spannend für euch sein könnte. Aber viel spannender ist ja, was ihr hören möchtet. Also gebt uns da gerne Feedback, welche Themen ihr euch noch wünscht. Und jetzt kommt ein Thema, das heißt Charme, wo ich Frauke gefragt hatte, was soll man darüber besprechen? Und sie so, wie ist das kein Thema im Coaching? Ich so, nee, eigentlich nicht. Aber anscheinend ein großes Thema in der Therapie. Und deswegen herzlich willkommen, Frauke. Ich bin gespannt, was du uns zu deinen Erfahrungen mit Charme in Coaching und Therapie berichten möchtest.
Ja, und ich habe ja schon zu dir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es kein Thema ist. Ich glaube, dass Charme ganz häufig eine Rolle spielt. Und ich will mal ein bisschen was erzählen zu Charme. Und ich vermute ehrlich gesagt, dass es kein Thema ist, Coaching, weil Charme sowas Verstecktes ist. Weil es was ist, wodurch wir Sachen verstecken und was Verhaltensweisen ausschließt. Es ist ein Gefühl, was Verhaltensweisen ausschließt. Und deswegen wird es oft nicht sichtbar. Das ist schon eine Eigenschaft von Charme. Also, ich sag mal so, ne, wenn wir es evolutionspsychologisch betrachten, dann ist Charme ein Gefühl, das entsteht, wenn wir vermuten oder befürchten, dass wir ausgestoßen werden oder ausgeschlossen werden. Ne? Früher vor allem aus einer Gruppe, aber wir haben es natürlich auch Einzelpersonen gegenüber. Und der Handlungsimpuls bei Charme, jedes Gefühl hat ja einen Handlungsimpuls. Und der Handlungsimpuls bei Charme, das sieht man auch an der Körpersprache. Also man stellt sich ja bei Charme nicht breitbeinig hin, nimmt die Arme nach oben und macht sich sichtbar und nimmt viel Raum ein, sondern üblicherweise nimmt man ganz wenig Raum ein, nimmt den Kopf nach unten, vielleicht hält man sogar die Hand so ein bisschen vors Gesicht. Und das sind Unterwerfungsgesten. Und bei Charme ist es so, dass ich A, versuche zu verstecken, was dazu führen könnte, dass die anderen mich nicht mehr wollen und dass ich vom Verhalten her mich unterwerfe, um der Gruppe zu signalisieren, ich halte mich an eure Werte, Normen und Regeln, bitte behaltet mich bei euch. Ne? Weil früher war es, wenn ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde, das war praktisch tödlich. Ne?
Eine perfekte Definition von Charme. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl aus der einen oder anderen Situation unseres Lebens. Wie spielt das in deinem Erleben jetzt eine Rolle für Coaching oder Psychotherapie? Also kommt jemand zu dir und sagt, ich schäme mich immer, wenn ich das und das tun soll, hilf mir dabei? Oder ist das eher ein Charme, den du im Coaching-Prozess erlebst? Was möchtest du den Hörer mitgeben?
Also ich glaube, dass Charme bei ganz vielen Bereichen im Coaching und in der Therapie eine Rolle spielt. Also zum einen gibt es diese direkt gefühlte Scham. Ne? Ich schäme mich, mich zu zeigen. Ich schäme mich, mich zu verwirklichen, weil ich glaube, wenn ich so und so bin, dann werde ich vom anderen abgestoßen oder nicht mehr lieb gehabt. Ne? So, der wird mich dann nicht mehr wollen. Ich werde die Verbindung verlieren. Zum anderen spielt Charme eine ganz große Rolle, weil dadurch bestimmte Themen nicht angesprochen werden, die aber hochrelevant wären für eine Lösung eines Themas. Gewisse Sachen werden nicht geäußert und werden nicht gezeigt. Und das heißt, es ist in Therapie und Coaching meiner Ansicht nach häufig auch eine Aufgabe, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo die Person sich sicher genug fühlt in der Bindung und sich nicht schämt und alles sagen kann. Ich sage mal ein Beispiel, ganz konkret. Du hast jemanden...
Beispiel sagst, kurze Frage von mir, also damit ich es richtig verstehe. Beispiel oder Charme. Jemand schämt sich, in der Firma das und das zu tun oder seinem Partner seine Wünsche in gewissen Kontexten mitzuteilen oder Scham gegenüber dir, dass sich der Mensch öffnet, so zeigt mit eben auch Verletzlichkeit. Was von beiden meinst du jetzt mit Scham?
Also es kann beides sein, aber für dich, wenn du im Coaching bist, ist es natürlich erstmal wichtig, dass er sich dir gegenüber traut, sich zu zeigen. Und das können so Sachen sein, dass er sich nicht traut, dir zu sagen, was nicht funktioniert oder dass er sich nicht traut, eine Schwäche zu zeigen. Ne, an der er aber dringend arbeiten müsste, damit er seine Ziele erreicht. Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn ich jemanden habe, der unter einer Stresssymptomatik leidet, ich frage mittlerweile fast immer, haben Sie eine Affäre? Weil wenn man eine Affäre hat, ist das häufig sehr, sehr zeitaufwendig, verursacht sehr, sehr viel Stress. Ne, wir wissen aus der Forschung, das ist extrem häufig. Ne, im Laufe des Lebens über 50% haben eine Affäre. Und wenn ihr jetzt an der Stresssymptomatik arbeitet, jemand hat eine Affäre, das wird aber nie offen benannt, dann wird ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht viel bringen könnte oder den man vielleicht klären müsste, um irgendwie da rauszukommen, gar nicht relevant oder gar nicht sozusagen sichtbar. Und wir arbeiten sozusagen an den eigentlichen Schwierigkeiten vorbei. Das ist jetzt ein bisschen plakativ mit der Affäre, ja, aber zum Beispiel, das ist tatsächlich so, wenn die Leute zu mir kommen und wenn ich in der Therapie bin und wir eine ganz ausführliche Diagnostik machen, spreche ich das Thema Affäre mittlerweile eigentlich immer mit an, um den Raum zu öffnen und um deutlich zu machen, sie können hier solche Sachen sagen. Ich will damit nicht jedem eine Affäre unterstellen, aber ich versuche den Raum zu öffnen und wirklich deutlich zu machen, hier kann alles gesagt werden, ich bewerte sie nicht. Genau.
Also danke, jetzt hast du jetzt viel Klarheit bei mir gebracht und natürlich die ersten beiden Themen gibt es auch im Coaching. Ich habe die aber jetzt nie mit dem Begriff Scham verbunden. Mhm. Das hatten wir schon häufiger, dass gewisse Worte in der Psychotherapie was anderes bedeuten als im Coaching. Wir hatten das einmal mit einer anderen Kollegin mich ausgetauscht und das Wort Dissoziation gesprochen, was im Coaching ganz normal ist und von außen objektiv auf eine Sache, ohne eben voll in dem Instinkt und ja, Zwischenhirn zu sein, also mit unwillkürlichen Prozessen Hilfe assoziiert, alle möglichen Gefühle wahrnehmen, sondern mit Abstand, mit kühlem Kopf betrachtet. Und in der Psychotherapie denkt man dann an dissoziative Störung. Oder auch als wir damals in der Folge gesprochen haben über Geheimnisse tragen, was man als Therapeut nicht sollte und ich eher als Mensch, ist auch ein tolles Vertrauensverhältnis, wenn mir ein Geschäftsführer ein Geheimnis über die Firma verrät. Also da merke ich, dass es verschiedene Bedeutungen haben und in dem konkreten Kontext ist es bei mir, also im ersten Teil diesen Charme, sich zu öffnen. Also Leute, die ins Coaching kommen, haben ja ein Anliegen. Und zu sagen, ich gehe zum Zahnarzt, mache den Mund nicht auf, das habe ich also seltenst. Ich bezeichne das eher als Kontaktaufbau am Anfang, dass man einfach guckt, wie geht es dem anderen, ist ein bisschen nervös, runterkommen, braucht ein bisschen Smalltalk, will der wissen, was Coaching ist, also zu mir wissen, will direkt starten, will erstmal ausspeichern. Das ist für mich was ich unter Kontaktaufbau subsumiert hätte und nicht als Charme nenne. Und das andere, dass jemand sich nicht traut, mir im Coaching was zu sagen, habe ich halt selten, also eigentlich nicht oder zumindest nicht gemerkt, vielleicht habe ich da auch einen blinden Fleck. Aber wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe Stress wegen meiner Affäre oder ich befürchte, meine Partnerin kriegt das raus, dann spricht er darüber. Das Dritte, was ich sagen wollte, mit der Affäre, ist, in einem Business-Coaching ist es schon anders. Da gibt es Klienten, die sagen, boah, super, ich habe jetzt das Coaching und ich öffne mich in allem, was dazugehört. Und es gibt andere, kleinerer Teil, die aber klar sagen, nee, das hier ist Business, ich möchte über Führung und Mitarbeiter und meinen Chef und keine Ahnung wie sprechen, aber nicht über private Sachen. Die kann man mal zwischen den Zeilen durchhören, aber die sagen dann, nee, also ich privat mache, ob jetzt Affäre oder nicht und so weiter, das spielt hier nichts hin, ich trenne das klar und da ist für mich beides in Ordnung. Da gehe ich jetzt mit dem mit, was ich der Klientenkarte wünscht.
Also ich glaube, dass Scham wirklich auf einer ganz kleinen Ebene anfängt, ne? Und das Interessante bei Scham ist ja auch, es geht immer um die Gruppenzugehörigkeit. Also ich sag mal, Scham ist ja auf einer Metaebene, wenn wir uns das angucken, auch evolutionspsychologisch, ne, für die einzelne Person hat Scham die Funktion, die Zugehörigkeit zur Gruppe zu sichern. Auf der Metaebene hat Scham die Funktion, dass wir überhaupt erst Werte, Normen und Regeln rausbilden können und sich alle dran halten oder eine Motivation haben, sich daran zu halten. Wenn wir kein Schamgefühl hätten, könnten wir gar nicht als Gruppe funktionieren. Ne, weil wir überhaupt nichts hätten, was dazu führt, dass wir uns auf Normen und Regeln einigen und daran halten. Und dafür ist Scham überlebensnotwendig im Grunde genommen für uns. Und bei Scham ist es so, dass es ganz unterschiedliche Dinge gibt, für die ich mich schäme. Und das hat immer damit zu tun, zu welcher Gruppe will ich gehören. Also ich sage zum Beispiel mal bei Hochbegabten, gerade bei hochbegabten Frauen. Ich habe immer wieder hochbegabte Frauen, die zum Beispiel Fehler in Abiturklausuren sogar einbauen, ne, habe ich schon mehrfach gehabt. Warum?
Weil um nicht zu gut zu sein.
Um nicht zu gut zu sein, um dem Rollenverständnis nicht zu widersprechen, um nicht als Nerd, als Außenseiter abgestempelt zu werden, ne, um bei anderen keine Neidgefühle, keine Minderwertigkeitsgefühle auszulösen. Und das heißt, ganz viele Hochbegabte, es geht ja keiner hin und sagt, guten Tag, mein Name ist XY, ich bin hochbegabt, sondern das wird üblicherweise versteckt. Man spricht da nicht drüber, man überlegt sich genau, wem sage ich das wie. Und auch das ist ein Effekt von Scham. Ja? Mhm. Und das heißt, ich muss natürlich für mich als Coach oder Therapeut auch immer gucken, welchen Wertekanon vermutet die Person hier vermutlich? Wogegen hat sie Angst zu verstoßen? Was glaubt sie, würde ich nicht akzeptieren? Und da gibt es dann ein hohes Risiko, dass sie das sozusagen auch versteckt. Ne? Das könnte auch eine politische Haltung sein, all solche Geschichten. Mhm.
Das wäre ja auch so eine, wir haben schon mal über die neurologischen Ebenen gesprochen, von Norbert Dills, auf einer Werteebene oder ganz oben auf einer Zugehörigkeitsebene, die ja nah an der Sinnebene dran ist. Und dann kann man da richtig in die Tiefe gehen. Zu wem willst du zugehörig sein? Vielleicht gibt es ja ein Internat für Hochbegabte, wo man sich eben nicht extra Fehler macht, wo man eben dann einer von vielen ist mit einem IQ 150 plus. Und dann warst du 150, ach du Arme, brauchst du Nachhilfe? Also kann ja, ist immer eine Frage, in welche Gruppe man gerade unterwegs ist. Aber zurück aufs Coaching. Bei mir wäre der Auftrag dann, oh, ich habe Schwierigkeiten, in die Gruppe reinzukommen oder ich habe jetzt eine große Präsentation von einer großen Gruppe. Dann sagt er die Führungskraft nicht, ich schäme mich, sondern hey, ich brauche da die Energie oder ich brauche die Klarheit oder ich möchte das souverän machen. Ich wünsche mir Souveränität. Mhm. Und dann kann ich natürlich entweder, wie du es beschrieben hast, in die Tiefe gehen mit Werte und Zugehörigkeit oder eben hingehen mit Ressourcen. Also auch wieder die Schleife zurück zur Dissoziation. Ich habe so eine Technik, die mag ich halt, okay, nicht du, sondern guck mal, da vorne ist eine Bühne und da steht eine Schauspielerin, die sieht genauso aus wie du. Und die hat gerade jetzt die und die Aufgabe von der großen Gruppe, das und das zu spielen. Was braucht die denn? Mhm. Und so kann der eben aus der Coaching-Definition dissoziiert draufschauen und sagen, ach, der braucht mehr Selbstbewusstsein, Kreativität, Gelassenheit, wie auch immer. Und dann gucken wir, wo es die Ressourcen gibt in der Vergangenheit. Mhm. Und einmal erlebt, wenn du ein ganzes Leben nie selbstbewusst warst, einmal warst du es, weil du halt die meisten Ostereier gefunden hast in 4 Jahren, ist ja dieses Erlebnisnetzwerk immer noch gespeichert. Mhm. Und dann müssen wir es nur rausbuddeln, wieder reaktivieren und mit der Präsentation verbinden. Und der Mensch steht da, als sei auf der Bühne geboren.
Insofern genau, ne? Und das wäre sozusagen
Thema gearbeitet, wie du es angesprochen hast, nur eben das Wort Scham da jetzt nicht im Coaching mit eingebaut.
Genau, und das wäre über die Ressourcenaktivierung zu gehen. Ne? Das ist bei Scham immer eine gute Sache, über die Ressourcenaktivierung zu gehen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass er weiterhin sich nicht traut, zu zeigen, was er nicht kann. Oder dass er weiterhin dann die Angst hat, dir nicht alles sagen zu können, weil er Angst hat, verstoßen zu werden. Und das sind, glaube ich, noch zwei verschiedene Geschichten. Ne? Also zum einen zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wie machen wir es dem Klienten leicht, dass er zu seinem Ziel kommt? Und das andere ist, wie kriege ich ihn dahin, dass er das vielleicht akzeptieren kann? Ne? Und eine Möglichkeit, oder worauf ich vorhin sozusagen abgezielt habe, wäre, wie können wir das so hinkriegen, dass zum Beispiel eine Führungskraft zu dir kommt und sagt, ich will das und das und das können? Wie kannst du so sicher wie möglich stellen, dass er dir wirklich die Sachen erzählt, die ihm da im Weg stehen? Und vielleicht sind Sachen dabei, wo er sich schämt. Vielleicht hat er mal richtig Mist gebaut, total blöd was gemacht, was ihn jetzt sozusagen noch aus der Vergangenheit raus triggert oder beeinflusst. Und er schämt sich aber so dafür, dass er dir diese Situation nicht erzählen will, dass er sie dir vorenthält zum Beispiel, ja, weil die Scham so groß ist. Und da sozusagen von Anfang an das Setting so zu gestalten und die Beziehung so zu gestalten, dass die Leute sich da mehr und mehr trauen, damit du wirklich auch alle relevanten Informationen mit ihnen besprechen kannst und sie auch natürlich eine gegenteilige Erfahrung machen können, dass es eben nicht dazu führt, dass man aus der Bindung rausfällt.
Also Setting, Beziehungsaufbau, Kontaktaufbau, wie weit ist der Sitzabstand, sieht sich konfrontativ gegenüber oder in so einem 45 bis 90 Grad Winkel und. Das sind ja alles die absoluten Grundlagen im Coaching, die wir auch im ersten Modul bei uns dann natürlich dann durchgehen. Und die finde ich extrem wichtig. Wie gesagt, wir haben es, oder ich habe es bisher immer getan, gedanklich unter der Überschrift Kontaktaufbau und nicht unter der Überschrift Scham vermeiden. Und wenn jemand mir etwas erst in der zweiten, dritten Sitzung erzählt, dann habe ich das auch nie so gewertet als, oh, der hat sich früher geschämt, mir das zu sagen, jetzt ist es endlich. Sondern als, hey, die Zeit war halt eben noch nicht reif. Ist ja auch in der Freundschaft oder im Business so, dass du halt nicht am ersten Tag, keine Ahnung, die ganze Liste deiner Kindheitstraumatisierungen runterliest, sondern es sich irgendwann ergibt im Laufe der Zeit, ach Mensch, das erinnert mich an Person X und so weiter. Das ist also, glaube ich, eine zwei verschiedene Blickweisen auf das gleiche Verhalten. Klient erzählt ein Thema erst in der zweiten, dritten Sitzung und danke, dass du mich da und uns teilhaben lassen an deiner Blickweise mit, dass da auch scharfe Rolle spielen kann.
Ich sag mal noch ein paar Tipps, wie man das sozusagen, wenn man auch im Kontaktaufbau, ne, wo du es jetzt drunter subsumieren würdest, auf Scham eingehen kann. Also es geht ja letzten Endes darum, und da sind wir vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene, es geht letzten Endes darum oder so eine Idee, wie man auch sozusagen Prozesse gestalten kann oder mit Emotionen umgehen kann. Wenn wir uns so eine Emotion von der Funktion her angucken, dann ist es so, bei Scham geht es um Zugehörigkeit, die Angst, die Zugehörigkeit zu verlieren. Und jetzt kann ich mein Setting natürlich so gestalten, dass ich genau gegen diese Angst vorgehe. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ist, ich bin in einem Setting nur Führungskräfte, Fehler werden eher als Schwäche ausgelegt, schämt man sich eher zum Beispiel, ich sage es mal ein bisschen klischeehaft, ja, dann ist eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, am Anfang selber einen Fehler von sich preiszugeben, der tatsächlich ein bisschen schambesetzt ist. Ja, vielleicht, also wirklich jetzt nicht so eine Geschichte wie, was ist Ihr größter Fehler, ich arbeite zu viel, sondern was relevant ist, wo man echt denkt, war echt nicht so doll von mir. Ja, und dann fragt man, wer kennt es noch? Und dann lässt man die Gruppe die Hand heben, sodass man merkt, wenn ich das bin oder wenn ich das habe, bin ich Teil von einer Gruppe. Ich mache mal ein anderes Beispiel, das kommt jetzt aus dem Therapeutischen, aber das...
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, würde ich gerne da noch was ergänzen, denn das habe ich oft in Führungskräfte oder in Business-Trainings, nicht nur Führungskräfte, wo klar, man kommuniziert irgendwelche Techniken, Konflikt, Führung, Verhandlung, Fragetechniken, Kommunikation, Präsentation, die Liste ist groß. Und das ist ja eine Wissensvermittlung und das ist ja auch der Hauptgrund, für den man dann eingekauft wird als externer Trainer. Und gleichzeitig, finde ich, ist dann dieses Plus X, was eben noch mit hinzukommen kann, was aber eben nicht viele oder nicht jeder schafft, dass man die Gruppe dann so zusammenwachsen lässt, ohne dass ich jetzt eine spezielle Technik oder Intervention wähle, sondern dass die einfach ein Vertrauensverhältnis haben. Mhm. Und dass man eben dann, und das ist ja der Punkt, der in ganz vielen Firmentrainings vernachlässigt wird, dann macht man das Training, alle gehen begeistert raus und haben es drei Monate später wieder vergessen. Und ich finde, der wirklich Mehrwert ist, dann wirklich dran zu bleiben, ob man jetzt Videocalls macht oder sich einfach ab und zu mal trifft mit der Gruppe, um einfach den Erfahrungsaustausch, so eine kollegiale Fallberatung. Und die macht natürlich dann keinen Sinn, wenn jeder sagt, ich bin der Tollste und Beste. Also klassischer, keine Ahnung, männliche Führungskraft, Finanzvertrieb, juhu, mit seinen ganzen Innendienstorden auf dem Sakko. Sondern ich meine eher, dass man dann als Führungskraft sagt, boah, ich habe jetzt viele Sachen angewendet und das Team hat echt toll darauf reagiert, aber die Frauke, die konnte ich bis heute nicht gewinnen. Was habt denn ihr für Tipps? Und dann sagt der andere, Mensch, das kenne ich auch mit dem Müller. Genau. Und dann kann die Gruppe gemeinsam arbeiten. Und ich finde, als auch wenn es natürlich umsatzmäßig jetzt nicht der beste Ratschlag ist, aber so bin ich halt, das größte Kompliment als Trainer oder Coach ist ja, wenn du irgendwann überflüssig geworden bist. Mhm. Wenn du es dann schaffst, dass dieses, ob das jetzt ein Team ist, aus egal welcher Facheinheit oder eben ein Führungskreis, dass die sich gegenseitig, also die Größe haben zu sagen, hey, da habe ich Mist gebaut. Boah, ich habe jetzt den Geburtstag meiner Assistentin vergessen. Schande, was wir ihr machen. Was gibt es Kreativeres, außer einen Strauß Blumen hinzustellen am nächsten Tag? Mhm. So, und dann kann man halt solche Ideen sammeln. Und das ist halt A, weiß ich ja auch nicht alles. Und B, fördert das eben absolut den Zusammenhalt dieser Gruppe, was unglaublich wichtig ist, wenn es mal hart auf hart kommt.
Absolut. Und es wird dann umso gefährlicher, wenn du rausfliegst, weil dir die Gruppe umso mehr wert ist. Und das kann halt dann auch schlimmstenfalls den Effekt haben, dass die Gruppe dir so viel wert ist, dass du noch mehr versteckst, weil du auf gar keinen Fall rausfliegen willst. Ja, also auf jeden Fall super gut. Bei tiefer liegenden oder ganz stark schambehafteten Themen kann es sogar diesen Effekt geben, dass ich mich noch mehr verstecke, ne, um auf jeden Fall bei der Gruppe zu bleiben. Und das liebe ich so im Arbeiten, auch dann so punktgenau zu sein, ne, dann wirklich zu gucken, okay, wenn es jetzt irgendwie um Scham geht, dann muss jetzt ein Gefühl da sein von, ich fliege nicht aus der Gruppe raus, auch wenn ich mich zeige. Ne? Also im Grunde genommen ist die Kunst ja dann, die Person dazu zu bringen, sich zu zeigen. Dafür brauchen wir viel Vertrauen etc. Und dann muss sie erleben, ich bleibe Teil der Gruppe. Und wenn das passiert, dann hat die Scham sich aufgelöst. Und dann ist sicherlich ganz viel Vertrauen und Bindung auch gewachsen. Und das finde ich sozusagen, wenn man mit Emotionen arbeitet, zu wissen, welche Emotion entsteht wann, welche Funktion hat sie, welchen Verhaltensimpuls hat sie, das sozusagen darauf eingehen zu können und das gut auflösen zu können und das sehr, sehr punktgenau machen zu können, weil das seinen höchsten Effekt hat. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und dann nickst du auch, dir macht das auch Spaß.
Und wie? Und ich muss gerade an eine Geschichte denken, um mir vielleicht eine kleine Anekdote zu teilen. Als du gerade Gruppe gesagt hast, was gibt es hier in der Psychotherapie als Gruppensetting, wo man ja auch dann versucht, dass die Menschen eine Vertrauensbasis aufbauen und dann eben die Gruppe ihnen Stabilität gibt und ihre eigenen Themen dann besprechen. Und ich mache die Führungs- oder die Business-Trainings ja genauso ohne Tische, weil dann hast du alle Laptop und dann machen alle den bei E-Mails, sondern eben auch Stuhlkreis ohne Tische. Und ich werde nie vergessen, da war ich mal in den USA auf einem Training für einen Automotive-Konzern, Verhandlungstraining war es, glaube ich. und saßen halt drin, auch in diesem Stuhlkreis. Und dann kam eine Person etwas später, also zum ersten Tag dieses Verhandlungstrainings, machte die Tür auf, sah den Stuhlkreis, sagte, oh sorry, mach die Tür wieder zu, ging weiter und kam dann 3 Minuten später wieder zurück und sagte, ist das jetzt echt das Verhandlungstraining für Firma XY? Ja. Ja, sorry, ich dachte eben, das sei ein anonymer Alkoholiker. Weil ich noch nie ein Firmentraining im Stuhlkreisformat gesehen hatte. Die haben gelacht. Und also auch das, so einen Rahmen mal zu verändern, dass er halt
sagt,
als 50-jähriger Mensch, der schon, keine Ahnung, 25, 30 Jahre im Business ist, und auf einmal hast du ein anderes Training und auf einmal hast du eine andere Intervention und auf einmal darf gelacht werden. Auch im Coaching finde ich Humor total wichtig. Auf einmal darf man sich öffnen. Auf einmal ist dann so ein komischer Trainer aus Deutschland eingeflogen, der irgendwelche Zustandszwerge auf den Boden legt und jeder Manager hat so ein Kärtchen in der Hand und erzählt, wie der Zwerg sich gerade fühlt. Also deswegen finde ich es eben so wichtig. Weil klar gibt es eine klare Grenze juristisch, auch mit Pathologie zwischen Psychotherapie und Coaching. Aber ich finde, wir können so viel voneinander lernen. Deswegen finde ich diese Brücke auch so wichtig zu schlagen, dass man halt den anderen nicht verurteilt oder abwertet, sondern sagt, hey, klasse, spannend. Und das schätze ich aus bei dem Austausch mit dir in diesem Podcast.
Ja, freue ich mich sehr. Und ich glaube, also wenn ich jetzt aus der Therapie erzähle, dann habe ich natürlich krasse Beispiele. Ne? Zum Beispiel Missbrauch hat ganz viel mit Scham zu tun. Da hatte ich mal eine Gruppe, das war großer Zufall. Normalerweise öffnet man sich da ja nicht. Und das war eine ganz kleine Gruppe, nur Frauen. Und auf einmal öffnete sich eine. Und dann sagten alle Frauen in dieser Gruppe, es war Zufall, ich bin auch missbraucht worden. Und es war das Training emotionaler Kompetenzen. Ich habe alles geskippt und die fühlten sich plötzlich über diesen Missbrauch, waren die wieder Teil einer Gruppe und die haben ihre ganze Scham fallen lassen, weil sie Teil einer Gruppe waren. Da ist mir das so deutlich geworden und ich glaube, aus dem Therapeutischen habe ich da manchmal krasse Beispiele, aber das Prinzip ist gleich. Ne? Und Scham ist ja ein Gefühl, das kann von ganz leicht bis hin zu wirklich ja, lebenseinschränkend in vielen Bereichen sozusagen werden. Ne? Aber ich habe dann, glaube ich, manchmal tatsächlich durch diese ganz intensiven Auswirkungen oder sowas, wird dann sowas so stark sichtbar, wie es funktioniert, ne? Bis hin wirklich zum Krankmachen dann.
Dann vielen Dank für die Einblicke in das Thema Scham aus Sicht der Psychotherapie und danke für den guten Austausch. Ich hoffe, für euch, liebe Hörer, war das Spannendes dabei und dir vielen Dank, liebe Frauke.
Ja, auch vielen Dank und lasst es euch gut gehen.